Ja, ich möchte heute Morgen meine Botschaft mit einem kleinen Exkurs beginnen über die Naturgesetze. Also es wird nicht ganz so lange dauern, nur ein paar Minuten. Die Naturgesetze haben die Eigenschaft, dass sie unveränderlich sind und immer gültig. Das schaffen wir nicht anders, das ist so. Ich habe da zwei Beispiele mitgebracht, zum Beispiel ein schwimmender Körper. Wenn ein Körper schwimmt, verdrängt gerade so viel von der Flüssigkeit, in der er schwimmt, wie er selber wiegt. Das können Sie ausprobieren, egal wo, egal wie, egal wann, das stimmt immer. Das Naturgesetz. Das können Sie auch nicht verändern, das können Sie auch nicht aushebeln, das ist so. Oder in ein abgeschlossenes System kann die Energie weder zu noch abnehmen. Also mit anderen Worten, man kann Energie nicht vernichten. Wenn Sie jetzt hier die Kerze vorne anschauen, sie wird ja immer weniger. Und dabei denken wir, wir vernichten Energie. Aber wir vernichten die Energie nicht, wir wandeln die nur um. Die Energie ist immer da. Ob wir wollen oder nicht, die ist immer da. Die Kerze ist zwar weg, aber die Energie der Kerze ist in einer anderen Form vorhanden. Und so, meine Lieben, ist das ist ein Naturgesetz. Das habe ich nicht ausgedacht, das hat Gott ausgedacht. Das haben Menschen beobachtet und Menschen festgestellt. Naturgesetze sind das Wort Gottes und Naturgesetze und das Wort Gottes haben etwas Gemeinsames. Sie haben die gleiche Quelle, sie kommen von Gott. Und die Naturgesetze sind unsere Wirklichkeit, ob wir haben wollen oder nicht, das ist so. Das ist die Wirklichkeit, in der wir leben, in der wir unser Leben gestalten, unser Lebensraum. Unser ganzes Handeln verläuft in dieser Wirklichkeit. Manche nehmen es gar nicht wahr, aber das ist so. Das können wir nicht verändern, das ist die Wirklichkeit. Und diese Wirklichkeit, die hat Einfluss auf unsere Berufszweige. Ich bring mal ein Beispiel aus meinem Berufszweig, wie das funktioniert in meinem Berufszweig, wie wir abhängig sind von diesen Naturgesetzen. Wir können da nichts verändern, das ist so, wir müssen uns diesen unterwerfen, unterordnen und diese Realität akzeptieren. Zum Beispiel, Sie sehen hier an der Wand ab und zu mal so ein Röhrchen da irgendwo liegen. Ne? Wenn dieses Röhrchen 28 mm hat im Außendurchmesser, hat das einen gewissen Innendurchmesser. Und wenn Sie durch dieses Röhrchen 1000 Liter pro Stunde schicken würden, bewegen würden, da hätten Sie eine bestimmte Geschwindigkeit und einen bestimmten Druckverlust. Und jetzt kommt die Gesetzmäßigkeit, die ganz wichtig ist für unseren Beruf. Das ist der Naturgesetz unseres Berufes. Wenn Sie den Volumensturm verdoppeln beim gleichen Durchmesser, so ist es der Fall, dass die Geschwindigkeit sich verdoppelt, der Widerstand sich vervielfacht und der elektrische Aufnahme der Umweltpumpe sich um 8-fach vergrößert. Ja. Deswegen funktioniert das nicht, einfach mal größere Pumpe einzusetzen, das wird nicht funktionieren. Das ist eine Gesetzmäßigkeit. Die Menschen, die das erkennen, die unterwerfen sich diesen Gesetzmäßigkeiten und die planen ihre Anlagen so, dass das funktioniert. Die anderen dagegen nicht. Jeder Mensch, der Naturgesetze missachtet, missachtet seinen Erfolg. Das ist so. Sie können niemals dafür sorgen, ohne Energie, dass das Wasser berg herauf fließt. Das ist Naturgesetz. Sie werden es niemals schaffen, etwas hochzuwerfen, ohne dass es nach unten kommt. Ohne dass es nicht nach unten kommt. Alles, was Sie hochwerfen, kommt alles nach unten. Das ist ein Naturgesetz. Hat Gott gemacht, Mensch entdeckt. Also egal, was Sie anstellen, wir stellen alle unser Handeln und Wandel im Rahmen dieser Naturgesetze, im Rahmen des Wortes Gottes. Mein Kollege und ich waren beauftragt, in einem fernen Land eine größere Anlage in Betrieb zu nehmen. Und wir wurden dort begrüßt mit den Worten, wir haben auf Sie gewartet, wie auf das zweite Kommen Christi. Wenn Sie das hören, dann dürfen Sie ahnen, nichts Gutes. Ja. Und das war auch so. Solche Statements sind Hinweise dafür, dass die Gesamtsituation höchst angespannt ist und in allen Teilnehmern in die Sackgasse gefahren sind und man erwartet dann, dass irgendjemand kommt und irgendwas drückt und schiebt und macht und plötzlich funktioniert das. Aber das ist nicht so in Wahrheit. Ja, die vorhandene Anlage oder die vorgefundene Anlage wurde mit einem Mix aus Wunschdenken und Realität erstellt. Und der Bauer und die Betreiber der Anlage setzten die Hoffnung in uns. Aber wir können nur eine Anlage in Betrieb nehmen, wir können aber keine Naturgesetze aushebeln. Das funktioniert nicht. Wir können sie in Betrieb nehmen, nur im Rahmen dieser Naturgesetze. Es macht auch keinen Sinn, mit uns zu handeln. Sie können mir nicht 1.000 Euro anbieten und sagen, hebel die Naturgesetze aus. Das funktioniert nicht. Ich kann Gottes Wort nicht aushebeln. Warum? Weil die Naturgesetze nicht außer Kraft gesetzt werden können. Sie sind nicht verhandelbar. Naturgesetze sind unbestechlich. Sie dulden keine Ausnahmen. Überall gültig. Unveränderlich in der Zeit. Sie haben eine wirksame Schlagkraft. Ja, weil sie von Gott gemacht sind, von Gott gesprochen sind. Während eines Erdenlebens hat der Gesetzgeber der Naturgesetze einen großartigen Predigtdienst gemacht. Unser Herr, der die Naturgesetze gemacht hat, hat einen unglaublich großartigen Predigtdienst gemacht. Und die Worte Jesu sind die Naturgesetze für jetzt und für die Ewigkeit. Also die Naturgesetze, die wir in der Physik längst anerkannt haben, sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Die Worte Jesu sind genauso. Die sind unbestechlich, sie dulden keine Ausnahmen, sie sind überall gültig und sie sind unveränderlich in der Zeit. Das war der Inhalt meiner Botschaft, die ich letztes Mal gebracht habe zum 6. Kapitel des Johannesevangeliums, das zum Thema, wo das Jesus gesagt hat, ich bin das Brot des Lebens. Ich fasse das nur ganz kurz zusammen. Jesus sagte das, eine ganz unheimlich tiefe, großartige Predigt, und diese Predigt hatte den Inhalt, er sagte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, schafft euch Speise zum ewigen Leben. Also er macht uns aufmerksam auf unser Problem und gibt uns einen Ratschlag Gottes, schafft euch Speise. Das zweite war dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Speise, ich bin, sagt Jesus, die Speise für das ewige Leben. Und dann war der dritte Punkt, das ist Johannes 6, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr müsst mich essen, indem ihr glaubt. Also Gott erklärt, wie das geht. Ihr müsst glauben. Und der letzte, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nur in mir, nur in Jesus gibt es ewiges Leben. Das war die Zusage Gottes. Und das sind, meine Lieben, die Naturgesetze, die Gott so macht für uns. Und die können wir nicht aushebeln. Wir können keinen anderen finden, der uns das ewige Leben gibt. Wir können keine anderen Methode, keinen anderen Weg, keine andere Theorie. Es gibt nichts. Es gibt nichts, kein anderes Konzept, nichts in diesem Universum gibt es, das diese Worte aushebeln kann. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir unser Leben, unser Handeln und Wandeln innerhalb dieser Gebote oder dieser Anweisung gestalten oder sie verneinen. Der heutige Bibeltext zeigt uns zwei Möglichkeiten, zwei Reaktionen, wie es geht. Somit ist die Bibel oder die Predigt Jesu erwartet unsere Reaktion. Sie sind heute gefragt, eine Reaktion zu geben auf die Worte Jesu. Ich bin das Brot des Lebens. Sie sind eigentlich jeden Tag gefragt, Ihre Reaktion zu geben auf die Naturgesetze. Egal wo Sie sind, egal was Sie machen, welchen Berufszweig. Sie wissen ganz genau, was funktioniert und was nicht funktioniert. Und deswegen stellen Sie auch viele Dinge gar nicht mehr in Frage. Und Sie wissen ganz genau, solange Sie leben und viele andere Generationen danach, wird das so bleiben. Weil es ein Naturgesetz ist, das ist von Gott in Stein gemeißelte Gesetz, das wird niemals sich verändern. Und unser Text heute zeigt uns zwei mögliche Reaktionen. Unsere Antwort auf Gottes Angebot ist eigentlich die kürzeste Zusammenfassung, meine Lieben, die kürzeste Zusammenfassung, die Biografie des eigenen Lebens. Also so wie Sie antworten heute Nachmittag, das ist die kürzeste Zusammenfassung meines eigenen Lebens, Ihres eigenen Lebens. Und der Text bietet uns zwei Möglichkeiten an. Ich verrate sie schon mal vorweg, bevor ich den Text lese. Es gibt zwei Möglichkeiten, zu sagen, nein, Herr, ich glaube nicht. Oder die andere Möglichkeit, die viel attraktiver ist, ja, Herr, ich glaube. Ich möchte heute den Text lesen, das ist die Situation direkt unmittelbar nach der Botschaft gewesen. Das ist der Text aus Johannes 6. Johannes 6, ab Kapitel 6, ab Vers 60 bis Verse 71. Jesus hat seine großartige Botschaft gehalten. Er hat gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Er hat gesagt, was zu tun ist, damit die Menschen ewig leben können. Und jetzt passiert Folgendes. Viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie, wenn ihr nun sehen werdet, den Menschensohn auffahren dahin, wo er zuvor war. Der Geist ist, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht, denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, er sei denn vom Vater gegeben. Von da an wandten sich viele seiner Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Da antwortete ihm Simon Petrus, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Jesus antwortete ihnen, habe ich nicht euch 12 erwählt? Und einer von euch ist ein Teufel. Er redete aber von Judas, dem Sohn des Simons Iskariot, der verriet ihm hernach und war einer der 12. Ja, der Thema Gottes Wort verlangt, erwartet unsere Reaktion auf die Botschaft Jesu. Wir können nicht reagieren. Wir müssen eine Reaktion geben. Und der Text sagt uns heute, es gibt im Grunde nur zwei. Es gibt nicht mehrere, es gibt nur zwei. Der eine Reaktion heißt, nein, Herr, ich glaube nicht. Das sind die Verse 60 bis 65. Nein, Herr, ich glaube nicht. Der Text sagt uns, viele nun seiner Jünger, die das hörten, sprachen, das ist eine harte Rede. Wer kann sie hören? Und ich habe mir die Frage gestellt, warum empfinden die Menschen die Botschaft von Jesus, die Botschaft vom Evangelium, vom ewigen Leben so hart? Ich verstehe nicht, was so hart sein kann, wenn ein ewiger Herr kommt, nimmt meinen Platz auf Kreuz von Golgatha und sagt, nur ich gibt Leben. Warum ist die Botschaft von der Liebe so hart? Als ich mich damit auseinandergesetzt hatte, habe ich verstanden. Es war doch ein Angebot des Lebens, aber die Härte dieses Angebots lag darin, weil dieses Angebot unbestechlich ist. Es gibt keine Alternative. Wir Menschen sind ja gerne Menschen, die mit einer relativen Wahrheit leben möchten. Deswegen ist bei uns im Leben auch so vieles relativ. Es gibt nur gerne, wir setzen nur Axiomen, also feste Punkte in unserem mathematischen Vergleichen an. Aber im Leben haben wir eine absolute Wahrheit nicht wirklich gerne. Und das ist genau der Punkt. Die Worte Jesu, obwohl sie von der Liebe handeln, obwohl sie vom Leben handeln und von der Annahme handeln, die sind so hart, weil Menschen sie als unbeständig verstanden haben. Und Jesus hat das genauso gepredigt. Es gibt keine Alternative dazu. Sie sind gerecht, sie sind unbeständig, sie können sie nicht aushebeln. Sie dulden auch keine Ausnahmen. Sie können nicht sagen, gut, wenn Jesus mir nicht passt, dann gehe ich halt einen anderen Weg. Es gibt keinen anderen Weg. Das wird Jesus dann später noch in diesem Evangelium klar machen. Und das ist die Härte. Sie sind überall gültig. Sie können das Universum verlassen, werden sie es schaffen. Auch diese Worte werden für Sie und für mich dort gültig sein. Und das Letzte ist, sie sind unveränderlich. Es gibt keinen Plan B bei Gott selber. Gott selber hat keinen Plan B. Gott selber hat nur einen Plan und das ist sein Sohn Jesus Christus. Und das ist die Härte, die wir so empfinden und erleben, weil es gibt nichts, keine Alternative, es gibt keine zweite Möglichkeit. Gibt keine Relation. Es gibt eine feste Aussage. So wie die Naturgesetze. Naturgesetze sind in der Lage, falsche Thesen, falsche Modelle, falsche Konzepte, falsche Theorien in der Wissenschaft zu überführen. Und so ist auch das Wort Gottes. Sie überführt unsere Vorstellungen, unsere Konzepte, unsere Modelle, unsere Theorien und unseren Bezug zum ewigen Leben. Sie zerstört das und sagt, das ist der Weg, das ist das Konzept, das Gott macht. Es gibt nichts anderes als nur das eine. Und das macht Wort Gottes, das zerstört unsere Modelle, das zerstört unsere Theorien, unsere Vorstellungen. Deswegen tun sich viele Menschen so schwer, wenn man dann sagt, es gibt nur einen Weg, es gibt nur eine Wahrheit, es gibt nichts anderes als nur das. Das ist die Herausforderung. Es ist gar nicht so sehr unser Unvermögen, Gott zu verstehen. Es ist vielmehr unser Unwille, sich auf ihn einzulassen. Ich glaube nicht, dass die Botschaft etwas in sich trägt, das so schwer verständlich ist. Kinder in unterschiedlichem Alter, auch Erwachsene im unterschiedlichen Alter, sind in der Lage, die Botschaft zu verstehen. Die ist nicht am Verstand geknüpft. Diese Botschaft ist vielmehr an unseren Willen geknüpft. Unser Unwille ist der Punkt, was die Botschaft so hart empfinden lässt, weil wir wollen nicht, dass diese Botschaft für mich gültig ist. Ich zeige ein kleines Beispiel dafür. Die meisten von uns kennen diese Diskussion, wenn Kinder in so ein Alter kommen und sagen, wir brauchen ein Handy. Das muss nicht über ein Handy sein, das kann irgendwas anders sein. Und Sie als Elternteil, ich war nicht in der Rolle, ein Handy verlagen zu wollen, also wo ich Kind war, da gab es keine Handys, aber da gab es tausend andere Gründe, die ich meinte, haben zu wollen oder haben zu müssen. Und da kommt dieses Kind zum Vater und zur Mutter und sagt, ich brauche unbedingt ein Handy. Und der Vater und die Mutter sagen, es gibt gar keine Notwendigkeit für das Handy. Das ist interessanterweise, dass das Kind das auch versteht. Das Kind weiß auch, eigentlich brauche ich das gar nicht. Im tiefen Inneren ist dieses Verständnis da. Das sagt man später, wenn man dann 20 ist oder und älter, dann sagt man das, dass es gar nicht notwendig ist. Aber zu dem Augenblick ist der Wille geknüpft, ein Handy haben zu wollen. Also treffen sich zwei Parteien in einem Gespräch, wo der eine sagt, ich möchte ein Handy haben und der andere sagt, nein, du brauchst kein Handy. Und im Grunde genommen ist das gar nicht mehr so sehr der Diskussionsgegenstand, ist gar nicht mehr so sehr die Notwendigkeit, ein Handy besitzen zu müssen, sondern das sind zwei Parteien, die einen festen Willen haben, der anderen Partei den eigenen Willen zu überstülpen. Das ist die Diskussion. Diese Diskussionen laufen überall. Die laufen nicht nur in der Familie, die laufen auch in sämtlichen Kreisen, die wir so belegen. Also die laufen auch in der Gemeinde, die laufen auch in Unternehmen, die laufen auch in Vereinen. Überall läuft es so. Das ist ein Prinzip. Und das ist das Problem, warum wir auch das Evangelium nicht akzeptieren wollen, was das Evangelium sagt, nur so und nicht anders. Und das schlägt gegen unsere Motivation, gegen unseren Willen. Das geht gar nicht. Weil ein Mensch, der Gott nicht kennt, der ist selbst für sich Gott. Der hat selbst für sich ein eigenes Register an Ordnung, an Rechten, an Pflichten. Er bestimmt, was gut ist und was nicht gut ist. Und in dem Augenblick, wo Gott in unser Leben hineinkommt mit seinem Wort und sagt, das ist die absolute Wahrheit, das Naturgesetz des Lebens, dann steht unsere Ordnung auf der Kippe. Und dann fangen wir an, mit Gott zu streiten und versuchen, ihm unseren Willen zu überstülpen. Das geht natürlich nicht, weil diese Wahrheit Gottes, die ist unerschütterlich, die steht da. Für sie ist es egal, ob wir dran glauben oder nicht. Die Folgen tragen wir. Mit seinem Lebensangebot stellt Jesus uns zugleich ein Ultimatum. Er sagt so und nicht anders. Aber es gibt eine Rettung, es gibt einen Weg, es gibt ein Leben, es gibt ein Versprechen, es gibt eine Zusage, das gibt es alles. Das Dumme ist nur, dass wir das alles gar nicht sehen, weil unser System, unser Wertesystem ist komplett hinterfragt. Wir wollen das gar nicht so, dass das so funktioniert. Ich will Gott bleiben, ich will regieren, ich will entscheiden, das nennt man Ego. Und dann sagt Gott, diese Liste muss gestrichen werden und muss durch meine ersetzt werden. Und das ist der Moment, wo wir kämpfen und das ist der Moment, wo die Rede Jesu für uns hart wird. Um das Angebot anzunehmen, muss man bereit sein, alle eigenen Theorien, Konzepte, Thesen, Vorstellungen über das ewige Leben ganz zu durchkreuzen. Wir müssen komplett kapitulieren, komplett aufgeben. Und das ist die Kraft des Evangeliums, dass sie uns komplett entwaffnet. Das ist gar nicht so einfach für unseren Herrn, uns dahin zu bringen. Der Heilige Geist muss uns unsere Sünde überführen und uns entkräften, dass wir sagen können, ich kapituliere vor dir. Ich muss mich selbst vom Thron werfen. Ich muss selbst sagen, ich gehe zur Seite, ich akzeptiere diese Liste, die Gott aufstellt. Mein Unwille, dieses zu tun, beurteilt die Rede Jesu als sehr hart. Wenn ich sage, ich möchte es nicht, dann ist die Rede Jesu für mich sehr hart. Das ist der Grund, warum Menschen die Rede so hart empfinden. Vers 61, 20, da Jesus aber bei sich selbst merkte, dass seine Jünger darüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch das? Wie wenn ihr nun sehen werdet, den Menschen so auffahren dahin, wo er zuvor war. Hier zeigt uns Jesus den wahren Grund ihres Verhaltens, nämlich Ärger. Das ärgert, weil es gegen unseren Ego stößt. Und die Bibel sagt uns, darum steht in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Für euch nun, die ihr eher glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Das ist der Grund, meine Lieben, warum wir uns daran ärgern. Weil unsere Liste, unsere Gültigkeit, unsere Prinzipien nicht mehr gelten. Jesus sagt, das ist falsch. Er hebelt unsere Naturgesetze komplett aus. Warum ärgern sich also die Menschen? Weil das Evangelium die Kraft Gottes ist, welche unsere Verlorenheit aufdeckt. Es entblößt unsere Nix, unser Gewicht, unsere Verlorenheit komplett so, stellt dar, dass sagt, du hast nichts, womit du vor Gott gültig werden kannst. Du hast nichts, was du vor Gott bringen kannst. Wie groß wird der Ärger sein, wenn die Worte Jesu durch die Himmelfahrt bestätigt werden? Wie groß wird erst dieser Ärger sein, wenn wir einmal, als diese Menschen den Herr Jesus in den Himmel gefahren haben sehen? Was passiert, wenn dieser Herr wiederkommt? Wie groß wird dann der Ärger sein als Menschen, der nie an diesen Herrn geglaubt hat? Also die Nichtannahme bedeutet zugleich eine Vergrößerung des Ärgers. Der Ärger ruht nicht. Das ist nicht wie ein Laib Brot, das man ablegen kann und sagt, du liegst da schon mal da. Sie können 100 Jahre später wiederkommen, wird immer noch ein Laib Brot liegen. Da wird niemals zwei sein. Aber beim Ärger, der wächst, der steigert sich. Auch viele Christen ärgern sich über manche Inhalte der Bibel. Manche biblischen Lehren passen nicht in unser theologisches Konzept. Wir fangen an, diesen Texten zu verbiegen, zu verdrehen oder in unserem Rahmen zu pressen. Wir merken nicht, wie unser System der Überzeugung die Aussagen der Schrift versklaven. Ich erinnere mich, wie meine Mutter immer die Torte Napoleon gemacht hat. Die hat immer so Fladen gebacken und dann hat sie so einen Teller drauf gemacht und hat immer den Rand abgeschnitten. Ich meine, ihr kennt das wieder. Und dann wird das schön verrieben und nachher oben drüber gestreut. Und genauso machen wir das mit der Bibel. Uns passt da was nicht hinein. Wir legen unsere Systemüberzeugung da drauf und beschneiden sie, wie wir sie haben wollen, anstelle zu sagen, ich weiß es noch nicht. Ich habe es noch nicht begriffen. Lass das einfach so stehen. Aber ich glaube, dass es wahr ist. Ich glaube, dass es richtig ist. Ich habe es nicht verstanden noch ganz, aber ich verstehe, dass das muss Wahrheit sein, weil der Herr Wahrheit ist. Tief in unserem Herzen haben wir keinen Frieden, weil wir die Naturgesetze der Heiligen Schrift verändern wollen. Dabei merken wir nicht, wie wir uns dabei selber aufreiben. Und wir versuchen immer wieder, wenn wir zu einem Punkt kommen, wo wir das Wort Gottes nicht verstehen, dann verbiegen und verpressen wir das, bis es passt. Das bringt keinen Frieden, Geschwister. Es bringt Frieden, sich um dieses Wort zu beugen und zu sagen, ich akzeptiere es. Du bist der König, dein Naturgesetz gilt, auch wenn ich es nicht verstehe. Ich verstehe auch viele Sachen nicht, aber ich akzeptiere sie. Und das tun sie auch. Ich bin mir sicher, dass in diesem Raum viele Menschen da sind, die die Naturgesetze nicht alle Naturgesetze verstehen. Ich verstehe sie auch nicht alle. Aber wir akzeptieren sie, weil wir wissen, dass sie funktionieren. Wir sind bemüht, in der Bibel unseren Rahmen zu pressen. Und das ist verlorene Zeit. Und das haben die Menschen auch gemacht. Und Jesus sagt, das bringt nur Ärger. In Vers 63 sagt, der Geist ist der lebendig macht. Das Fleisch ist nicht nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Leben gibt es nur bei Jesus, weil er das Wort des Lebens ist. Wir müssen mal darauf achten, wie Gott sich vorstellt. Gott stellt sich vor, also es gibt in der Bibel drei Vorstellungen unseres Herrn. Wenn Sie jemand fragt mal, wer ist Gott, da kann man nur sagen, wie er sich selbst vorgestellt hat. Erst einmal, Gott ist Liebe. Das werden wir so wiederfinden. Das zweite Mal, Gott ist Licht. Und das dritte Mal, Gottes Geist. Wenn Sie gefragt werden, wie heißen Sie, dann sagen Sie Ihren Vornamen und Nachnamen. Und egal, wer Sie vorstellt, darf nur das benutzen, was da steht, was Sie gesagt haben. So auch hier. Gottes Liebe, Gottes Licht und Gottes Geist. Und das Evangelium nach Johannes beginnt genauso. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nicht gemacht, was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Wir lesen weiter in Vers 14. Und das Wort war Fleisch und wohnte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes des vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Im Kapitel 3, Vers 34 sagt Jesus, denn der Gott gesandt hat, redet Gottes Worte. Denn Gott gibt den Geist ohne Maß. Und die letzte Stelle ist Vers 5, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Leben gibt es nur bei Jesus. Deswegen sagt er zu diesen Menschen, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch ist nichts Nütze. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Und wir tun uns gut daran, Geschwister, auch in diesen schweren Zeiten, sich an diese Worte zu knüpfen, die sind Geist und sind Leben. Die geben Leben, die geben Hoffnung, die wecken Glauben. Das ist unser Auftrag und das müssen wir uns gegenseitig auch ein Stück weit dabei helfen, sich an diese Worte zu erinnern. Die Worte, die Jesus gibt, sind Geist und sind Leben. In Verse 64 bis 65 lesen wir, aber es gibt einige unter euch, sagt Jesus, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glauben und wer ihn verraten würde. Und er sprach, darum habe ich gesagt, niemand kann zu mir kommen, es sei ihm vom Vater gegeben. Jesus kann man nicht vormachen. Sie können mir was vormachen. Sie können mir erzählen, was für ein toller Mensch sie sind. Ich werde es glauben, weil ich grundsätzlich erstmal glaube. Sie können mir erzählen, was sie alles geschaffen haben und dass sie womöglich 10 Doktortitel haben. Ich werde es glauben, obwohl ich durch Verstand leicht hinterfragen werde. Aber Jesus kann man das nicht vormachen. Das ist unmöglich. Bei Jesus geht das nicht. Er weiß ganz genau, was in mir, in ihnen vorgeht. Und ich staune hier über das gute Vorbild Jesus. Hier lesen wir, dass er wusste ganz genau, dass einige nicht glauben, aber er hat trotzdem gepredigt. Und ich glaube, das ist ein gutes Vorbild für uns. Samen streuen, wohlwissend, die Menschen werden nicht glauben. Es geht gar nicht darum, dass wir zählen, ob Menschen glauben oder nicht glauben. Es geht darum, den Samen zu streuen. Das hat auch Jesus auch gemacht. Er hat gepredigt. Er hat erzählt, ich bin das Brot des Lebens. Das Angebot gilt für alle. Für alle Menschen, die über diese Erde gehen, für diese gilt auch das Angebot. Und ich glaube, wir dürfen nicht meinen, diese Menschen oder diese Menschen oder diese Menschen oder die anderen Menschen kommen nicht zum Glauben, daher halte ich das Evangelium zurück. Das ist nicht rechtens. Ich glaube, Geschwister, wir sollten an Jesus uns ein Beispiel nehmen und dort, wo es möglich ist, sollten wir das Evangelium ausstreuen. Und das Erfolg, das Ergebnis gänzlich unserem Herrn überlassen. Die Gläubigen, die bei Jesus bleiben, beweisen das geheime Wirken des Vaters. Und die ungläubige Menge dagegen ist der Beweis, dass das Fleisch nichts nütze ist. Und dann gibt es zu einer Reaktion, die heißt, nein, Herr, ich glaube nicht, gibt es eine Reaktion, die ganz anders ist, die ist spiegelverkehrt, die sagt, ja, Herr, ich glaube. Und das ist der zweite Teil unseres Textes, der beginnt im Verse 66, da lesen wir Folgendes, von da an wandten sich seine Jünger ab und gingen hinfort nicht mehr mit ihm. Wow, nicht ganz glückliche Einleitung für gute Worte, aber das ist die Reaktion, sie gingen und ich staunte nicht schlecht, dass Jesus so viel Freiheit ergibt. Es ist ihre Entscheidung und ihr Recht, Konsequenzen für ihr Leben zu bestimmen. Sie haben die Entscheidung, sie haben das Recht, Konsequenzen für ihr Leben zu bestimmen. Kein anderer tut das für sie, sie alleine. Und ob Menschen gehen oder bleiben, dadurch verändert sich das Evangelium nicht. Und ich staune, wie Jesus hier regiert. Das Wasser wird niemals den Berg hochfließen, nur weil ich das will. Auch das Evangelium wird sich nicht ändern, weil wir es wollen. Das Evangelium und die Naturgesetze haben einen gemeinsamen Urheber. Sie sind gleich. Es ist egal, wie sie sich entscheiden. Das Evangelium verändert sich nicht. Auch wenn sie gehen, es bleibt trotzdem gültig. Und das ist ihr Recht und ihr Wille. Und sie gingen, weil sie sich ärgerten und sie gingen, weil es für sie hart war, ihre eigene Wunschliste zu durchkreuzen. Und dann kommt diese Frage an die 12. Da fragte Jesus die 12, wollt ihr auch weggehen? Ganz ehrlich, ich würde nicht Mut haben, das zu fragen. Also ich hätte da Angst, ganz ehrlich. Aber Jesus nicht. Würden Sie den Mut besitzen, das zu fragen? Heute drehen Menschen Gott den Rücken zu, ohne dass wir sie fragen. Sie gehen einfach. Das passiert mal. Und die Frage, wollt ihr auch gehen, hat für gläubige Menschen gar keine Attraktivität. Das ist überhaupt nicht attraktiv für uns. Für einen Menschen, der wirklich glaubt, ist das nicht attraktiv. Und das werden wir gleich sehen, warum das so ist. Es ist keine Option. Ich glaube, es gibt mindestens zwei Gründe, warum die Frage, wollt ihr auch gehen, für uns keine Option ist. Der erste Grund lesen wir in Johannes 6, Verse 37 bis 40. Ich lese das. Alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Denn ich bin vom Himmel gekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Das ist aber der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke am jüngsten Tage. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe, und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tage. Ich glaube, warum Christen nicht gehen, ist allererst, weil Gott sie hält. Die Bibel sagt uns im Judasbrief, dass wir für ihn bewahrt werden. Und Leid, Geschwister, das ist der Moment, an dem wir sehen können, wie fest uns Gott hält. Wir denken immer, wir halten uns an ihm. Das ist aber nicht wahr. Leid ist der Moment, an dem wir erleben und erfahren, wie Gott seine durchbohrte Hände um uns legt und uns hält. Wie der Glaube trägt, wie der Glaube hilft, wie der Glaube Ausdauer schenkt, Mut gibt, wie Glaube Hoffnung zeigt. Das ist nicht der Moment, wo wir vom Schmerz bewahrt werden. Wir erleben den Schmerz der Trennung, den Schmerz des Menschen verlieren. Wir erleben auch Menschen, wir erleben das alles. Aber in diesem allem erleben wir auch die Hand Gottes. Leid ist der Moment, in dem wir erleben, wie Gott uns hält. Der Glaube trägt. Nicht wir tragen den Glauben, der Glaube trägt. Und das ist die Größe Gottes. Und ich möchte euch Mut machen, warum das nicht für Christen attraktiv ist, zu gehen, weil es gibt keine Alternativen. Wir werden gehalten von ewigem Herrn, von dem, der uns erlöst hat. Und das wird Petrus gleich noch den zweiten Grund liefern. Und das ist das Erkennen der Wahrheit. Schauen Sie bitte mal in Verse 68 bis 69. Das möchte ich lesen. Da antwortete ihm Simon Petrus: Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Glaube führt zu Erkennen. Hier sagt Petrus, wir haben geglaubt und erkannt. Da steht nicht, wir haben erkannt und geglaubt. Steht es nicht. Es steht, wir haben geglaubt und erkannt. Der Mensch sagt, ich will erst sehen, dann will ich glauben. Gott sagt, du musst erst glauben, dann wirst du sehen. Das ist der Unterschied. Was ist Glaube? Hebräer 11, 1 bis 3 sagt uns, es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Durch diesen Glauben haben die Vorfahren Gottes Zeugnis empfangen. Durch den Glauben erkennen wir, Achtung, durch den Glauben erkennen wir, da kommt es wieder, erst kommt durch den Glauben. Der Glaube ist der Kanal, durch den wir erkennen, was erkennen wir? Dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen ist, so dass alles, was man sieht, aus nichts geworden ist. Durch den Glauben. Und ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Ich habe das jetzt Hebräer 11 notiert, ist der Kapitel, wo die meisten das mit dem Glaubenshelden verbinden. Ich habe mir mal einen Spaß gemacht, ich habe mir mal so eine Tabelle gemacht hier und da habe ich mal auf der linken Seite die Bibelstellen aufgeschrieben, dann die Glaubenshelden, und dann habe ich aufgeschrieben, was passierte durch den Glauben bei diesen Glaubenshelden und die Folge daraus. Und es ist interessanterweise, dass Folgendes passierte, zum Beispiel, ich fange mal von hinten an, bei Rahab, sie glaubte und hat die Kundschafter freundlich aufgenommen. Was ist passiert? Passiert ist, sie kam nicht um. Oder zum Beispiel lesen von Henoch. Er wurde entrückt, weil er durch den Glauben Gott gefallen hat. Ich nehme auch ein Beispiel. Josef redete von Auszug aus Ägypten, befahl, was mit seinen Gebeinen geschehen soll. Und diese Gebeine wurden später beim Auszug mitgenommen. Also wir merken, dass der Glaube immer der entscheidende Punkt ist, um Gott zu gefallen. Aber was der Glaube nicht gleich hat, ist der Inhalt. Nicht über alle Zeiten hat der Glaube den gleichen Inhalt. Das beweist dieses Kapitel. Nicht über alle Zeiten. Bei Rahab war das einfach die Botschaft, die Kundschafter kommen und die Stadt geht verloren. Ich muss sie aufnehmen. Der Glaube der Rahab war, Gott wird das einnehmen. Und sie hat geglaubt und sie wurde gerettet. Bei Josef war der Glaube, dass er eines Tages das Volk aussieht und dass er glaubt und seine Gebeine wurden mitgenommen. Es war immer der Glaube. In der Bibel ist immer der Glaube der Moment, der uns selig macht, uns rettet, uns weiterbringt. Aber der Inhalt dieses Glaubens ist immer unterschiedlich gewesen, bis Jesus Christus. Und ab dem Augenblick ist Jesus immer der Inhalt des Glaubens, der rettet. Es reicht nicht, dass ich glaube. Damit der Glaube retten wird, muss er den richtigen Inhalt haben. Dieser Inhalt ist Jesus Christus. Petrus sagt hier sehr deutlich, du bist der Heilige Gottes, du bist Messias, du bist das Wort Gottes, du hast Worte des Lebens, du bist das Brot des Lebens. Wir glauben es. Das ist der Inhalt des Glaubens von Petrus. Wir glauben, dass du von Gott gesandt bist. Wir glauben, dass nur in dir das ewige Leben ist. Wir glauben, dass es zu dir keine Alternative gibt. Das ist der Inhalt von Petrus, sein Glauben. Wenn man das glaubt, kommt man zur Erkenntnis, jetzt aufgepasst, wenn man das glaubt, kommt man zur Erkenntnis, dass man immer in der Gegenwart Gottes ist. Deswegen sagt, wohin sollen wir gehen? Der Glaube hat die Augen aufgemacht, dass ich nichts, wohin zu gehen habe. Ich habe keine Alternative. Herr, wohin sollen wir gehen? Dass man immer in der Gegenwart Gottes ist, dass man Jesus begegnen muss. Peter hat es verstanden, wenn ich das jetzt nicht tue, tue ich es später. Dass man von Ewigen nicht entfliehen kann und daher die Frage, wohin? Und das ist eine rhetorische Frage, die es gibt gar nicht. Man kann nicht wegrennen. Jesus ist unser Schicksal. Menschen, die das erkannt haben, sie fliehen nicht. Es gibt keine Alternative. Vertrauen in die Worte Gottes führt uns zur Erkenntnis Gottes. Und die Naturgesetze und das Wort Gottes haben einen gleichen Urheber und denselben Charakter. Beide sprechen in unser Leben hinein. Beide bilden unsere Wirklichkeit. Wir müssen sie nicht verstehen, aber wohl glauben. Sie greifen unabhängig davon, ob wir sie verstehen oder daran glauben. Das Wort Gottes greift unabhängig davon, ob ich es verstehe oder nicht verstehe. Es greift. Die Naturgesetze funktionieren unabhängig davon, ob ich sie verstehe oder nicht verstehe, sie greifen. Und bei Missachtung erleben wir Schaden. Und beide erwarten unsere Reaktion. Und heute sind sie da, lieber Zuhörer, liebe Geschwister, liebe Freunde, nicht nur als Konsument der biblischen Wahrheiten, sondern vielmehr als Entscheidungsträger ihrer Ewigkeit. Die Reaktion auf die Botschaft muss kommen, das erwartet Jesus. Und Sie haben keine Alternative, ich habe keine Alternative. Ich kann nicht sagen, warte einen Augenblick, ich brauche Bedenkphase. Das ist eigentlich ein Nein. Und das ist die Wahrheit, Geschwister, die wir einsehen müssen. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Nein, Herr, ich glaube nicht. Ja, Herr, ich glaube. Und in diesem kurzen Satz, Geschwister und Freunde, ist das so, dass wir die kürzeste Zusammenfassung unseres Lebens geben. Das ist die kürzeste Zusammenfassung unseres Willens und unseres Lebens. Dahinter steht, ja, Herr, ich will, oder ja, Herr, ich will nicht. Das dahinter steht, hinter diesen Aussagen steht genau das. Und wir müssen verstehen, dass Gott uns an diesen Aussagen bindet. Wenn wir heute sagen, Herr, mein Wille geschehe, so wird Gott in die Ewigkeit sagen, dein Wille geschehe. Wenn wir aber heute sagen, Herr, dein Wille geschehe, so wird Gott in der Ewigkeit sagen, mein Wille geschieht. Und ich möchte Sie einladen, darüber Gedanken zu machen. Ich stelle gar nicht in Frage, dass wir keinen Glauben haben. Jeder von uns hat Glauben. Heute glauben wir an viele Dinge. Der Glaube ist da. Also jeder Mensch hat Glauben. Der eine glaubt in eine Vernunft, der eine glaubt in eine Gerechtigkeit, aber irgendwas glauben wir. Die Frage ist, Geschwister, Freunde, haben wir den Inhalt unseres Glaubens? Ist das der Inhalt des gekreuzten Jesus Christus? Ist das der Inhalt? Denn das ist der Naturgesetz unseres Schöpfers, dass nur er das ewige Leben gibt. Nur er. Und dann wünsche ich Sie, ich möchte Sie einladen, ich will Sie einladen. Entscheiden Sie positiv. Bringen Sie die Bereitschaft mit, Ihr Ego zu kreuzigen, anstelle immer wieder den Herrn Jesus Christus zu kreuzigen. Und sagen Sie dem Herrn, ich will. Ja, Herr, ich glaube. Der Herr ist nicht hinterhergelaufen. Aber er hat sich in die Menschen investiert, die mit ihm mitgegangen sind. Und wenn Sie Ja sagen, werden Sie erleben, dass Gott in Ihr Leben investiert. Gott sie trägt und Ihr Leben gestaltet. Gott segne Sie in diesem. Amen. Wir wollen beten. Lieber Vater, wir möchten heute vor dir kapitulieren. Herr Jesus Christus, du bist der Heilige Gottes. Wohin sollen wir gehen? Wir akzeptieren das. Nein, wir nehmen es an. Wir wollen, dass deine Recht und deine Ordnung für unser Leben gilt. Danke, dass du zu uns gekommen bist mit diesem wunderschönen Angebot, das Brot des Lebens. Und wir werden außer dir, außerhalb von dir, keine Quelle finden. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du unser Glauben füllen möchtest mit dir. Danke dafür, dass du uns liebst und dass du uns vor Grundlegung der Welt geliebt hast. Und diese Liebe ist bewiesen am Kreuz von Golgatha. Du hast uns gezeigt, dass deine Worte nicht nur leere Worte sind, dass du handlungsfähig bist. Und so beten wir, Vater, dass du unser Leben hineinhandelst. Wir beten, Vater, dass unser Herzen bei dir und mit dir zur Ruhe kommen. Wir beten für Menschen, die Leid tragen und Sorge sehen. Wir beten für Menschen, die gerade jetzt beschäftigt sind mit dem Sturm und nicht mit deiner Gegenwart. Und wir verurteilen das nicht. Wir wissen, Herr, dass wir dazu in der Lage sind, uns zu dolle mit sich selbst zu beschäftigen. Danke, dass dein Glaube uns trägt. Danke, dass du der Hoffnung, unsere Hoffnung, den Anker unserer Hoffnung in Ewigkeit ist. Wir beten, Vater, für Menschen, die zweifeln. Und möchten bitten, Vater, dass dein Wort ankommt, dass wir gemeinsam sagen können, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Du bist es, der uns Leben schenkt und du bist es, der mit uns redet, Gemeinschaft sucht. Dafür möchten wir von ganzem Herzen danken. Herr, schenke uns Mut, unser Ego zu kreuzigen, vor dir ganz zu kapitulieren, dass es auch in unserem Leben sichtbar wird. Danke, Vater, für deine Treue und für deine Geduld mit uns. Danke, Herr, dass du es tust bis heute. Amen.